Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Roman Hirsbrunner. Er ist CEO Schweiz und Partner der erfolgreichen Agenturgruppe Jung von Matt. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Roman.
Hallo Yannick.
Du bist CEO von Jung von Matt Schweiz. Stell dich doch mal kurz vor, und was machst du den ganzen Tag?
Ich bin Roman, bin Partner bei Jungformat und in der Rolle auch zuständig hier für Jungformat in der Schweiz. Was mache ich den ganzen Tag? Vieles in dieser Rolle. Also, natürlich bin ich in den Projekt involviert, bin zuständig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Schweiz rund 140. Und, in den letzten Monaten und fast Jahren bin ich auch zuständig gewesen für unseren neuen Standort. Und das hat uns doch ein bisschen beschäftigt, bis wir jetzt so weit waren, dass wir einziehen konnten.
Sehr gut. Da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Zum Start habe ich immer eine Einstiegsfrage, die ich auch gerne dir stellen wollen würde. Wer oder was ist deine persönliche Superheldin oder dein persönlicher Superheld und warum?
Wow. Also da gibt es viele natürlich im Alltag vor allem und auch so im persönlich-privaten Umfeld, aber Vicky kennen die Eltern unter uns wahrscheinlich schon noch. Ich finde, die Figur, die begeistert mich, weil sie so in einem Feld von starken Männern, die eigentlich vor allem eine Dimension beherrschen, oder? Gewalt und Aggression irgendwie mit etwas anderen Punkten, mit Witz, mit Intelligenz, mit vielleicht Cleverness in der Situation und eigentlich viel mehr reicht damit als die meisten anderen auf dem Boot. Das finde ich eine schöne Metapher vielleicht auch für im Alltag, wo man manchmal denkt, ist es jetzt wirklich richtig, noch eins mehr drauf zu holen oder können wir einen anderen Weg gehen?
Ja, das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja, Roman, die meisten, die uns zuhören, werden schon mal von euch gehört haben, werden schon mal von Jung von Matt gehört haben, vielleicht aber trotzdem nochmal zum Einstieg, dass wir alle auf dem gleichen Nenner sind. Wer oder was ist Jung von Matt und was macht ihr?
Jung von Matt ist eine Agenturgruppe heutzutage, eine internationale Agenturgruppe. Früher hat man gesagt, wir machen Werbung, heute machen wir ganz viel mehr als Werbung. Was uns aber immer noch irgendwie gut beschreibt, ist so unsere Mission. Wir versuchen Momentum zu kreieren. Momentum verstehen wir als überdurchschnittlichen Impact, sowohl kulturell als kommerziell. Also wir versuchen mit dem, was wir machen, für unsere Kundinnen und Kunden Wirkung zu erzielen. Das kann sein mit Werbespots, wie man es früher kennt hat. Heute ist es natürlich viel im digitalen, im Social Umfeld. Aber auch bis hin zu Marketing, Consulting, Technologie, digitale Experiences. Also das Spielfeld ist grösser geworden, aber im Kern ist es immer noch das. Wir versuchen, etwas für die Marken, die wir dürfen betreuen, zu bewegen.
Wer sind das so eure Kunden in der Schweiz, um mal so eine Idee zu bekommen, mit welchen Unternehmen ihr da unterwegs seid?
Also viele, nicht sagen alle, typische Schweizer Marken, wahrscheinlich viele, die jetzt da zuhören, kennen Mobiliarwerbung, das ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren machen können und wo sehr populär ist und darum viel gesehen wird. Wir arbeiten auch für Zweihäusel, für Coop. Also es gibt sicher vieles, was wir jetzt so aus der auch passive Wahrnehmung kennt, aber dann arbeiten wir für eine ganz viele grosse Anzahl von kleineren Kunden, die man wahrscheinlich nicht so kennt, auch im B2B-Umfeld. Und darum wird es oft auch so mir zurückgespielt, ja, es fehlen so die Sachen, die man so kennt.
Ja.
Aber das ist natürlich eine Realität, die wir uns im Kommunikationsumfeld heute drin bewegen. Oder wir arbeiten auch hochspezifisch für Zielgruppen, für Sachen, die jetzt zum Beispiel mich nicht erreichen, weil das ist für eine junge Zielgruppe gedacht und das soll mich auch gar nicht erreichen. Oder eben für eine professionellere Zielgruppe in einem B2B-Umfeld.
Vielleicht ein gutes Stichwort. Du hast ja gerade gesagt, was man so kennt. Und ich habe mich jetzt irgendwie, seit unser Gespräch auch feststeht, mehr oder weniger intensiv mit Werbung beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe immer so das Gefühl, Werbung hat sich massiv verändert. Also früher hat jemand einen Jingle gesummt und ich wusste, welche Marke gemeint war und auch Werbeslogans haben mich eine ganze Kindheit geprägt oder in der Jugend geprägt und heute habe ich irgendwie das Gefühl, Werbung ist nicht mehr so frech, nicht mehr so scharf und auch nicht mehr so lange da. Ist es was ich als absoluter Laie irgendwie fehlinterpretiere und missverstehe oder ist es schon auch ein Umstand, ein Wandel, den du da wahrnimmst?
Es stimmt wahrscheinlich beides von deiner Aussage. Also natürlich, wir haben viel mehr Kommunikation als früher. Also die Jingles, die du dich erinnern kannst, dass sie ein paar wenige gsi im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die überhaupt gespielt wurden und über Jahre hinweg und entsprechend haben sich die in deinem Erinnerungsvermögen gesetzt. Heute haben wir natürlich eine Flut auf zig Kanälen und der auch immer wieder erneuert. Also das heisst, die Anforderung, dass etwas in Erinnerung bleibt, ist mal viel höher geworden, rein statistisch. Das heisst, es braucht riesen Werbedruck, spezifisch, der dich erreicht, weil dein Verhalten, dein Mediennutzungsverhalten hat sich natürlich auch komplett ausdifferenziert. Das ist nicht einfach abends Fernsehen schauen.
Ja.
Und dann muss man über die Wahrnehmungsschwelle hinwegkommen, über den Mediendruck noch, rein qualitativ. Und die Anforderung, die erfüllen wir, muss man ehrlich sein, einfach heute auch oft nicht. Mhm. Und da hat es viele Gründe. Also, überhaupt kein Blame Game spielen da jetzt mit Kunden, aber es braucht natürlich auch Mut, auf etwas zu setzen, das polarisiert, das vielleicht nicht erfüllt, die Zielsetzung, die man sich vorgenommen hat, das Risiko einzugehen und wenn es dann aufgeht, halt auch den Vorteil davon zu haben, dass es eben in Erinnerung bleibt, das machen noch nicht alle, da gehen vielleicht auch ein Sicherheitsgame ein, dann uns Agenturen genauso eingeschlossen, es gelingt uns natürlich auch einfach nicht, die alles überragende, bleibende Idee zu generieren, die populär ist und genau in diesem Zeitpunkt den Zeitgeist trifft. Und ich glaube, all diese Faktoren zusammenfügen zu dem Umstand, dass halt wenige Sachen jetzt für dich aus der Neuzeit so ein bisschen in Erinnerung bleiben.
Gibt es da eine Werbung oder eine Kampagne, die ihr gemacht habt, wo du besonders stolz drauf bist und das Gefühl hast, da haben wir wirklich einen Coup gelandet, da ist uns wirklich was gelungen?
Also wenn ich es jetzt aus der Markenperspektive anschaue, einfach so und jetzt auch ohne da mehr zu schliessen, die letzten 30 Jahre quasi überblicken, ja, da gibt es sicher Sachen, die ich toll finde, dass die von uns aus unserem Haus gekommen sind, weil sie populär-kulturellen Einfluss hatten. Also angefangen sicher bei der Sixt-Werbung, die wir alle wahrscheinlich schon mal angetroffen haben. Die haben zeitgeistig auch immer wieder Themen aufgegriffen, die im öffentlichen Raum diskutiert worden sind. Und dann sieht man auch die Funktion von, wie sich eine Marke da einbringen kann. Das ist fast eine Blaupause, wie Werbung jetzt im engeren Sinn auch kann funktionieren. Da gibt's eBay-Claims oder Mediamarkt-Claims, die man jetzt vor allem aus dem deutschsprachigen Raum halt wahrnimmt. Mhm. Und so ein bisschen aus der neueren Geschichte oder aus der jüngeren Vergangenheit. Könnte ich einiges aufzählen. Jetzt, wenn ich noch mehr in die Schweiz gehe, glaube ich, sicher sind die Schadenskizzen von der Mobiliar etwas, wo ich stolz bin. Nicht nur, weil es aus unserem Haus kommt, sondern auch, weil es so eine Langlebigkeit hat. Eben, etwas, was so ein bisschen ein Gegenbeweis ist gegen das, was ich vorher gesagt habe. Das Unternehmen steht so lange dazu, das zu machen. Man kann es immer wieder neu beführen. Und es ist trotzdem nie langweilig. Ich glaube, das ist etwas, wo mich persönlich auch stolz macht, dass man da einen Weg findet und nicht einfach sagt, so weg, was Neues.
Ja. Wir sprechen ja viel mit Unternehmen auch über Trends und die Zukunft der Arbeit natürlich. Und oft kriegen wir auch gesagt, nee, also das ist ja nichts für uns. Das ist ja was für eine fancy Agentur aus Zürich. Mhm. Ja, jetzt habe ich heute mal eine vermeintlich fancy Agentur aus Zürich zu Gast und frage dich mal, Roman, wie fancy seid ihr eigentlich oder mit welchen Vorurteilen möchtest du vielleicht auch aufräumen?
Wir versuchen ja, wahrscheinlich ähnlich wie dir, wir versuchen Aufgaben einzuschliessen und eigentlich nicht die Handschrift Jung von Matt in alles zu legen, sondern für das Produkt, für die Dienstleistung, für die Marke, wo wir arbeiten, zu kommunizieren. Und da wir jetzt gerade im B2C-Umfeld natürlich oft sehr ein breites Publikum ansprechen müssen und wollen, und auch sehr populär. Sie ist fancy und Zürich schon mal ein Problem. Also, die Kampagne, die wir machen, die muss auf dem Land funktionieren, die muss in Zielgruppen funktionieren, die nicht den letzten Hipster-Bar-Place aufsuchen am Abend, sondern wo anders leben als vielleicht ein grosser Teil von unseren Mitarbeitenden. Mhm. Und darum ist die Fähigkeit von uns eigentlich, egal wie man selber jetzt gerade lebt, ein Verständnis für die Zielgruppen aufzubauen, wo man drin ist und relevant zu werden und die Codes zu verstehen, die dort funktionieren. Mhm. Darum ist fancy als Grundeigenschaft eigentlich gar nicht wichtig. Natürlich sind so Leute, die sich mit Kommunikation beschäftigen den ganzen Tag, tendenziell auch die, die ihre eigene Kommunikation bewusster steuern. Mhm. Und das kann zu diesem Eindruck natürlich führen. Aber es ist ein Vorurteil, wo wir ab und zu natürlich hören. Das ist an uns nachher das auch zu widerlegen, dass wir uns reindenken und nicht irgendwie einfach die eigene Welt reproduzieren.
Einer eurer Leitsätze ist ja, wir bleiben unzufrieden. Das wurde ja mal vom Jean Remy vor vielen, vielen Jahren niedergeschrieben und es hat bis heute Bestand. Das findet man auch bei euch auf der Homepage. Was meint ihr damit und wie prägt das eure Kultur?
Ja, das ist sehr, also der beschreibt es sehr gut. Auch im Missverständnis. Und ich finde, genau im Missverständnis liegt eigentlich auch der Reiz von dem Gedanken. Wir werden natürlich enorm oft angesprochen. Auf neue Bewerberinnen und Bewerber, die zu uns arbeiten wollen, sagen sie, aber diesen Satz macht mir noch ein bisschen Sorgen. Was heisst das? Darf man nicht lachen bei euch? Wird nicht das Fest gefeiert oder so? Und natürlich ist das überhaupt nicht der Gedanke. Der Gedanke ist eher, dass wir sagen, den Status quo, den man erreicht, immer auch in Frage stellen. Wir haben den Satz auch schon übersetzt für uns selber mit «Wir feiern Erfolge, aber vergessen sie wieder». Etwas, was mir auch persönlich sehr liegt. Ich finde, man kann sich nicht auf dem ausruhen, was man gestern geschafft hat, sondern es beginnt immer wieder ein neues Spiel. Und man muss sich eben auch als fancy Zürcher Agentur wieder beweisen in nächsten Situationen. Es dreht dem nichts einfach weiter. Die Haltung, die finde ich enorm wichtig, auch neuen Themen gegenüber. Nur weil wir bisher schöne Arbeit haben gemacht und erfolgreich waren, heisst auch nicht, dass wir morgen erfolgreich sind. Man muss sich auch immer wieder den neuen Herausforderungen stellen. Also irgendwie nicht auf dem hohen Ross enden. Also da ist sehr viel gutes Gedankengut, das mir auch persönlich entspricht, so, wo aber auch vielleicht Leute anzieht, wo das Denken teilen und sich fokussieren auf den Erfolg von morgen und nicht auf den von gestern. Und was ich eingangs gesagt habe, im Missverständnis beschreibt uns eben den Leitsatz auch sehr gut, weil vielleicht hat jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern mal das Buch vom Jean Remy und vom Holger Jung gelesen, Momentum, auch aus den Anfängen der Agentur. Dort ist ja die Idee vom trojanischen Gedanken oder vom trojanischen Pferd auch sehr umschrieben. Und gerade so ein Leitsatz wie «Wir bleiben unzufrieden», der funktioniert als trojanische Idee sehr gut, weil die Leute nehmen damit, finden den irgendwie provozierend, wollen über den reden. Und indem man über den Satz redet, erzählt man sehr viel vom Belief, den wir als Agenturgruppe auch haben. Und schon ist man mitten im Austausch über Zusammenarbeitsformen oder über Ansprüche und Ansporn. Also er macht genau die Arbeit, die wir uns eigentlich hoffen von so einem Spruch.
Ja. Lass uns vielleicht noch mal kurz bei der Kultur bleiben. Du bist ja selber jetzt fast schon 12 Jahre bei Jung von Matt. Hast sicherlich auch schon einiges erlebt. Wie hat sich denn eure Kultur in den letzten 12 Jahren verändert?
Ich versuche das so. Ich habe meine ersten paar Tage sehr gut in Erinnerung. Das ist sehr eindrücklich für mich. Ich bin eigentlich in eine voll funktionierende Agentur gekommen. Niemand hat auf mich gewartet. meine persönliche Überzeugung, ich bin aus einer Digitalagentur gekommen und habe das so ein Selbstverständnis mitgenommen, das ich eigentlich gerade umsetzen wollte. Und gemerkt, das braucht es gar nicht hier, das funktioniert. Und das war ihre Zeit gewesen, natürlich, wo zyklisch viel länger war. Da hat man Mehrjahresverträge gemacht, man hat so Jahreskampagnen geplant. Also, da war sehr viel Kontinuität im System gewesen. Und auf das war die Agentur auch sehr gut ausgerichtet gewesen. Ein Wort, das wir damals sehr oft gebraucht haben, ist Gelingsicherheit. Also, das war unser Versprechen gewesen, das wir auch gemacht haben. Wir liefern top exzellente kreative Arbeit und das funktioniert sicher. Jetzt 12 Jahre zoomt, wir haben die Beständigkeit im Markt natürlich nicht mehr, auch im Endkonsumentenmarkt natürlich nicht mehr. Die Leute sind illoyaler Marken gegenüber geworden, sind ambivalenter geworden. Also das typische Beispiel, man kauft eine Rolls-Royce und geht in McDonald's. Also der Rezipient oder die Rezipientin sind nicht mehr so homogen. Da gibt es viel mehr Komplexität im System. Und entsprechend haben wir kulturell und in der Arbeitsweise natürlich auch müssen die Gelingsicherheit ein bisschen ausdifferenzieren. Es ist nicht mehr einfach so fire and forget und das trifft sicher, sondern da geht es jetzt eher, darf die Metapher gar nicht brauchen, sie haben militärisch Brett, aber so, da geht es heterogenere Arbeitsweisen und ja. Unsere ganze Lernkultur hat auch das müssen aufnehmen natürlich, dass man unterschiedliche Wege zum Ziel gleichzeitig muss beherrschen. Es gibt Spezialisierung, viel höhere. Das heisst, wir haben mehrere Spezialistinnen und Spezialisten am Tisch. Mhm. Und das braucht kollaborativ natürlich eine andere Fähigkeit als Organisation, mit unterschiedlichen Sichtweisen auf einen Lösungsweg umzugehen. Und trotzdem eine Effizienz und eine Effektivität an den Tag zu legen. Also, was ich jetzt hier sage, ist, glaube ich, typisch. Also, das ist nicht nur Jungformat-spezifisch, aber wir haben das auch müssen machen, weil ich glaube, wir sind gut gewesen in dem, was vor 10, 15, 20 Jahren gefordert ist gewesen, und wir haben unbedingt wollen, die Qualität auch weiterhin können, in einer komplexeren, chaotischeren Umgebung auch anwenden. Und ich würde sagen, das ist jetzt vielen Orten gelungen.
Ja. Lass uns mal noch in ein anderes Thema springen. Wir wollen ja auch so ein bisschen was heute von euch erfahren, hinter die Kulissen schauen. Und da macht es vielleicht Sinn, auch mit dem aktuellsten Thema anzufangen. Ihr seid ja in ein neues Büro gezogen. Man muss sagen, in ein eigenes Haus seid ihr gezogen. Erzähl uns mal, was ihr da geschaffen habt und was da die Hintergründe waren.
Ja, genau. Also das ist ein Projekt, das mich auch persönlich jetzt sehr, sehr prägt hat und beschäftigt. Aber ja. Es hat mich auch prägt, weil es ist... Wahrscheinlich gibt es da Sachen im Leben, die man auch zum ersten Mal macht und dann auch merkt, das fordert einen, das habe ich nicht so erwartet. Und also wir haben bis vor einem Jahr 3 Standorte in Zürich. Das ist immer nicht ideal gewesen, aber wir haben das irgendwie einfach zur Kenntnis genommen. Aber wir haben gesagt, wenn es mal eine Chance gibt, alle Mitarbeiter an einem Standort zu vereinen, dann machen wir das. Und die Chance hat sich gegeben, wir können bei einer Neuvermietung von einem Gebäude, das komplett saniert ist worden, als Mieter quasi als Start gehen und auch im Innenausbau unsere Ideen umsetzen, gerade während der ganzen Sanierung. Und das war ideal gewesen für uns, auch der Standort, das Gebäude, die Grösse, also alles perfekt. Wir sind jetzt seit 2 Monaten an einem Standort, am Rigiplatz, in einem Gebäude, wo nach einem Nachhaltigkeitskonzept umgesetzt ist worden, 2026, wo ohne Gebäudetechnik auskommt und Selbstregulation bezüglich Lüftung und Wärme macht. Das Gebäude ist auf uns ausgerichtet, in unserer Arbeitsweise. Das fühlt sich nach uns an, jetzt auch schon nach 2 Monaten. Die Feedbacks sind mega positiv, aber vor allem von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da bin ich nicht so sicher, muss ich zugeben. Ich dachte, was mache ich, wenn am Tag 1 das einfach nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das freut mich sehr. Und auch jetzt so Kundinnen und Kunden, die zu Besuch kommen, finden es cool. Kommen offensichtlich auch gerne. Also das ist mal sehr positiv.
Mhm. Habt ihr da irgendwelche Rituale, die ihr eingeführt habt oder auch vielleicht schon vorher hattet, dass die Leute gerne ins Büro kommen oder kommen die bei euch freiwillig?
Wir haben jetzt immer eine gute Präsenz gehabt oder so. Ist ja noch schwierig, oder? Die End wollte ja nicht eine Präsenz, sondern ich wollte gute Ergebnisse und eine gute Kultur.
Ja.
Da sind wir aber überzeugt, dass das eine Präsenz braucht in unserem Business. Wir haben immer gesagt, so als, wir haben keine Vorschrift in dem Sinn, aber wir haben gesagt, wir glauben daran, dass es über das Jahr und über alle Mitarbeitenden mehr als 50% Präsenz braucht. Das ist ein Glaube. Eine Überzeugung, die uns da geleitet hat und wo ich überzeugt bin, bis jetzt, das funktioniert so, ist, man muss Begegnungen fördern. Also, zum Mailen kommt einfach auch niemand ins Büro. Und mit Recht, finde ich. Man hat Arbeitsweg und ist vielleicht daheim sogar besser bedient, wenn man einfach Mails beantwortet. Also, es geht um die Begegnung, auch die unintended collisions. Das ist uns auch immer, hat uns begleitet. Ich habe verschiedene Bürokonzepte angeschaut im Vorfeld. Und das hat mich immer begeistert. Ich habe das Parkhaus-Konzept, habe ich es genannt, für mich selber. Also, man fährt rein und man parkiert mal sicher im ersten Stock, wenn man Platz hat. Wenn man keinen Platz hat, geht man eins drüber und wenn man dort auch keinen Platz findet, noch weiter rauf. Und das Prinzip habe ich irgendwie aufs Büro übertragen. Also, komm rein und sitz mal ab, gerade dort sind die Leute, dort triffst du die, vielleicht willst du sehen, oder vielleicht nicht willst du sehen, aber du nimmst es auch gleich wahr.
Ja.
Und wenn es keinen Platz hat, gehst du weiter rauf. Ein Ritual, das ich gerne auch teile, weil ich finde, es nimmt viel auf von dem, wo wir überzeugt sind davon. Das nennen wir Feuertaufe. Das ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die bei uns anfängt, hat die Aufgabe, nach einer Woche eine Präsentation zu machen vor der gesamten Mannschaft.
Okay.
Und zwar besteht die Präsentation darin, dass sie die Agentur vorstellt, schon nach einer Woche. Den Leuten, die schon länger da sind, also das ist schon in sich ein bisschen eine Herausforderung. Und die Feuertaufe, die hat ganz viel, finde ich, positive Effekte. Das eine ist, und das war auch die Grundidee gewesen, heute ist es für mich immer wichtiger, dass die Leute schnell ankommen. Weil vielleicht wird jemand nach 2-3 Jahren schon wieder weiter. Das kann durchaus sein bei vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ist es wichtig, dass die Person schnell sich identifiziert. Und dann ein Effekt, finde ich auch, ist, dass die ganze Belegschaft so jemand auch schnell wahrnimmt. Und ich muss sagen, immer wieder, auch für mich, über den Effekt habe ich gar nicht geredet, auch für mich eine Chance bietet, zu sehen, wie kann man die Agentur noch darstellen. Und spätestens seit Generative AI ein Topic ist, was alle betrifft, sieht man natürlich jetzt auch dort einen rechten Sprung in der Darstellung. Man kann viel, viel mehr natürlich machen, auch als Hauptprofi. Und das führt dazu, dass die Präsentationen zum Teil sehr kreativ werden.
Du hast gerade schon gesagt, AI ist natürlich ein Thema, über was wir heute sprechen müssen, fast schon. Ist natürlich ein Riesenthema in eurer Branche. Wie nimmst du AI oder KI wahr und wie verändert es auch eure Arbeit?
Es ist omnipräsent. Einerseits im Konkreten, also als Arbeitsmittel, als Arbeitstool. Aber natürlich, und finde ich, das ist seit sicher 3-4 Jahren so, dass es ist, auch gut und da gewichte ich jetzt die Vorteile schon auch mehr als Nachteile. Also Nachteile im Sinne von Challenges, Technologie, Abhängigkeit, Lizenzkosten, ethische Bedenken, markenschutzrechtliche Bedenken. Also da gibt es auch schwierigere Seiten, aber ich glaube, insgesamt überwiegt auch der Vorteil, weil es erhöht Produktivität, es erhöht Möglichkeiten. Das ist, geht in der Diskussion oft ein bisschen vergessen. Wir können ganz viele Sachen mehr machen, die man früher einfach nicht hätte können. Entweder technisch nicht, zeitlich nicht, budgetär nicht. Da ist die Ausdrucksformen, gerade für kreative Leute, sind natürlich unbeschränkt. Und von dem her als Arbeitsmittel top. Die Diskussion ist aber oft auf einer anderen Ebene noch so, auf einer, so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast eine ontologische Ebene, so, wo führt das her, was bedeutet das für die Branche, für unseren Berufsstand und so. Und da finde ich die Diskussion oft gar nicht mehr so zielführend, weil es so ein bisschen nicht mehr aligniert ist auf das, was man wirklich auch macht. Unsere Arbeit besteht ja oft nicht jetzt nur im, wir machen ein Spiel oder einen Film, sondern oft auch herausfinden, wo steht das Unternehmen, wie könnte das die eigene Positionierung noch besser zum Ausdruck bringen, wie macht man die Ansprache. Und das ist etwas, was man ja mit dem Kunden, mit der Kundin zusammen entwickelt. Und das ist sehr viel auch Teamwork und das AI-Tool ist da eine Hilfe, aber nicht irgendwie der, der das alleine macht. Und darum ist die Diskussion immer so ein bisschen abstrakt. Wahrscheinlich ist es vorstellbar, dass das alles mal eine Maschine macht. Kann man sich aber jedem Beruf genauso vorstellen. Das hat jetzt nicht spezifisch mit unserem Beruf zu tun. Und darum ist typisch deine Frage so, das betrifft eure Branche sehr. Ich glaube, es betrifft jede Branche wahnsinnig.
Ja, ja.
Natürlich haben wir mit Generative AI so ein bisschen wie den Vorlauf erlebt, weil das etwas ist wie Text und Bild, wo die LLMs halt gut können. Und darum haben wir sehr früh mit dem irgendwie angefangen und unsere Erfahrungen gemacht.
Jetzt habt ihr ja ganz viele kreative Menschen bei euch in der Organisation und viele sprechen ja heute als auch von Führung als große Herausforderung, weil ja andere Fähigkeiten und Kompetenzen gefordert sind. Gibt es da nochmal explizit Unterschiede, wie man kreative Menschen führt?
Ja, das ich bin ein bisschen unentschlossen, die Antwort. Also ich glaube, eine Kreativkultur, jetzt unabhängig, ob das jetzt kreative Menschen im engeren Sinn sind, die erfordert wahrscheinlich schon gewisse, da muss man Sachen beachten, glaube ich. Aber ich weiss nicht, welches Unternehmen heute, also ja, wahrscheinlich ein Atomkraftwerk braucht nicht eine Kreativkultur, nehme ich jetzt mal an. Aber alles, was irgendwie im schöpfenderen Umfeld ist, wo Produktzyklen hat, wo Innovation braucht, ist irgendwie angewiesen auf die Kreativitätskultur. Und das, wenn man jetzt also oberflächlich einsteigt, braucht das sicher auch individuell garantierte Freiräume. Also, dass man nicht jeden Mensch genau gleich behandelt, jetzt in seinem Bedürfnis, sich irgendwie können, zu äußern, einzubringen oder Verantwortung zu übernehmen. Das Äußere, sind wir sehr, sehr philosophisch unterwegs, aber vielleicht um es konkret machen, Arbeitsplanung, Ressourcenplanung, da gibt's riesen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Typen. Die eine, die will genau wissen, was jeden Tag machen muss, es muss jemand möglichst sagen. Andere sagen, ich will wissen, was das Ziel ist, und ich teile mich dann unterwegs selber ein. Und ich glaube, in einer Kreativkultur ist es wichtig, dass man irgendwie dort eine Balance findet zwischen den Anforderungen vom System. Irgendwie muss die Arbeit, die da ist, muss verteilt werden. Und den individuellen Bedürfnis von jeder Mitarbeiterin, von jedem Mitarbeiter, sich irgendwie zu bewegen, ohne zu überfordert sein von der Menge, die auf die jeweilige Person einprallt. Und das ist ein Ausloten, das klingt, also das ist auch ein Pendel, ehrlich gesagt. Also man hat Tendenz, es wieder mal ein bisschen stärker zu steuern, ein bisschen weniger zu steuern. Und eben weil es, glaube ich, bei kreativ tätigen Leuten eher ein Bedürfnis nach freiem Raum gibt, muss man natürlich dort auch immer nuancieren. Wo kann ich jetzt noch mehr steuern und wo weniger?
Ja. Lass uns mal noch kurz bei der Kreativität bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da ein großes Thema bei den Unternehmen da draußen, noch mehr wie die Innovation, obwohl es natürlich maßgeblich zusammenhängt, das ist einfach eine subjektive Beobachtung von mir. Jetzt ist ja gerade das Kreative bei euch ein hohes Gut, wenn nicht das wichtigste Gut überhaupt. Wie fördert ihr Kreativität?
Da gibt es ganz viel dazu. Ich glaube, so Unternehmen, wahrscheinlich bei allen Werten so, aber spezifisch Kreativität bei uns muss wertgeschätzt werden. Die Leute, die die Ressourcen eben einbringen, die selber auch die Pain auf sich nehmen, weil jeder, der mal kreativ geschafft hat, weiss, es fühlt sich ja nicht immer nur gut an. Für den Schmerz und für den Weg, wo die Leute auf sich nehmen, da muss man auch ein Verständnis haben und auch mal auf die Leute irgendwie eingehen können, die in diesem Prozess drinstecken und signalisieren, ich bin mir dessen bewusst, das ist nicht Knopfdruck, was wir hier machen. Man muss auch die Freude ausdrücken können am Ergebnis. Ich glaube, wenn es uns selber keinen Spass macht, was wir hier erarbeiten, dann entsteht es auch immer weniger. Man muss es auch die Freude zulassen. Und darum sind wir beim Eingang, beim Leitsatz. Man muss die Erfolge, die man dann hat, auch feiern können zusammen. Wenn etwas wirklich Grossartiges entsteht, was Freude macht, nicht nur uns, sondern auch der Kunden, am Markt funktioniert, dass man diese Freude auch zulassen kann. Und dann probieren wir natürlich auch Inspiration zu liefern. Nicht immer nur, indem man einfach die Arbeit von Konkurrenz anschaut, sondern auch vielleicht mal Inspiration halt ganz woanders. Also naheliegend Kunst und Kultur. Aber es gibt auch verwandte Themen. Also wenn man schon nur in, also das ist auch sehr individuell, in die Natur geht und irgendwie versucht, sich aufzuladen und Gedanken zu haben und generell halt auch dieses On-Off-Game beherrscht. Also, wie komme ich? Ich glaube, jemand, der Kreativität oder kreativ sein kann, der muss auch immer fähig sein, loszulassen wieder. Also auch mal sich nicht betroffen zu fühlen von einer Anforderung. Zu verwerfen schon im Anspruch, um überhaupt den Tunnelblick aufzubringen, um noch eine überraschende Lösung zu finden für das Problem, das auf dem Tisch liegt.
Ja. Bist du da noch viel involviert selber? Also du kommst ja aus der Ecke sozusagen. Du warst ja früher mal vor vielen Jahren Creative Director in deiner vorherigen Station. Bist du da noch selber viel involviert? Also
ja, emotional involviert sehr stark. Ja. Prozessual versuche ich es nicht zu machen, weil die Versuchung ist natürlich gross, zu sagen, ich weiss eh, wie es geht und der Kunde hat ja eh mir das erzählt, was er eigentlich will. Also ich wäre es ja naheliegend, dass ich jetzt schon eine Lösung suche. Das versuche ich aber nur dort zu machen, wo es wirklich auch der Task bei mir ist.
Ja.
Denn wenn die Teams, die involviert sind, die Aufgabe haben, dann ist es natürlich wichtig, dass sie die Tiefe erzielen und die Aufgabe zu sich nehmen und auch dann repräsentieren. Trotzdem versuche ich mich einzubringen, wenn ich merke, das ist irgendwie, das bringt etwas, mehr im coachenden Sinn, also was mir auffällt, was ich denke, aber ohne Direktion.
Jetzt hast du ja gerade so ein paar Facetten von Führung auch beschrieben und wie du darüber denkst, aber jetzt nochmal ganz konkret, was bist du für ein Chef?
Selbstbeschreibung ist immer heikel.
Wie würden dich die anderen beschreiben oder was ist dein Verständnis von Führung?
Also heute ist Servant Leadership natürlich, wie soll ich sagen, fast ein Common Sense, also mindestens intellektuell, ob es da immer umgesetzt ist eine Frage. Ich würde sagen, mir entspricht das. Ich sage nicht immer, dass ich das gut umsetze, aber mir entspricht das schon. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der automatisch davon ausgeht, ich weiss genau, wie es ist. Ich habe dann Mühe loszulassen, wenn ich merke, es läuft nicht wie ich es würde machen, dann muss man sich ja auch mal einreden. Das führt wahrscheinlich auch zum Ziel, einfach anders, als ich es würde machen. Und dann habe ich sicher noch mal mehr Geduld, aber es kann dann trotzdem mal reissen, wo ich einfach denke, Jetzt verantworte es ja at the end irgendwie. Ich kann jetzt nicht zuschauen, wie es schief geht. Das kann ich nicht. Aber im Grundsatz entspricht mir das Modell schon. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die für das, was ich mache, die volle Verantwortung haben. Und mir aber die Augenhöhe auch gleichzeitig zurück garantieren. Nicht nur innen, sondern sie mir auch. Also sie sagen mir, wenn sie ein Problem haben. Sie sagen, wenn sie das nicht schaffen. Man macht da nicht einen auf Pyramide, Hierarchie, sondern du bist da dran, ich bin da dran. Das sind unterschiedliche Aufgaben, aber wir sind clean und plain untereinander, wie wir damit umgehen. Eben jetzt, dass sich im Alltag sich so bei uns für alle Leute anfühlt, das wage ich nicht zu behaupten. Das ist natürlich, ich habe zum Teil einen Informationsvorsprung, zum Teil einen Informationsnachteil. Und aus dieser Asymmetrie heraus können natürlich immer wieder Situationen, die sich hierarchisch anfühlen, entstehen. Ich muss auch Entscheidungen fällen, oft, die wahrscheinlich nicht jedem bei uns total einleuchten. Und die sind vielleicht auch nicht immer richtig. Ein Unternehmen bleibt irgendwie, egal wie man es führt, auch hierarchisch. Oder? Es gibt Leute, die Entscheidungen fällen und andere, die sie einfach müssen hinnehmen und nicht irgendwie den Entscheid können. Sie können zwar vielleicht beeinflussen, aber nicht letztlich fällen. Darum, ich finde das Konzept Servant Leadership für mich stimmig, aber eben das so immer umsetzen.
Ja.
Da müssen wir die Leute fragen, wo ich schaffe.
Also wir lassen es mal so stehen, aber ich finde, man hat mal einen guten Eindruck bekommen, absolut. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, nur ein ausgeruhter CEO ist ein guter CEO. Wo holst du denn nach einem stressigen Tag deine Energie? Wo lädst du deine Akkus auf?
Ja, das stimmt, habe ich gesagt. Vitalität, und das ist ausgeruht sein, ist ein wesentlicher Teil von Vitalität. Ich messe mein Schlaf zum Beispiel mit einem Tracker. Das ist zum Beispiel eine Massnahme, um mich ein bisschen disziplinieren, weil ich weiss, Schlaf ist key. Wenn du nicht ausgeruht bist, hast du Energie nicht und Frische, um Sachen auch zu entscheiden zum Beispiel oder überhaupt zu artikulieren, um drauf loszugehen. Ich habe mir selber ein Ziel gesetzt, wie viel Schlaf ich brauche. Und wenn ich das umschreite, dann handle ich. Das mache ich wirklich konsequent. Also dann merke ich, so, jetzt muss ich die Sachen absagen.
Ja.
Jetzt muss ich den Schlaf zuerst mal an die erste Stelle setzen, dann kommt alles andere wieder.
Ja, bist du auch so ein Powernapper?
Nein.
Das nicht?
Nein, ich bin auch kein Mittagsjogger, leider.
Ja.
Das kann ich auch nicht. Das macht mich nervös.
Ja.
Aber wenn, zum dieser Frage zurückzukommen, ich erhole mich wahnsinnig gut in der Natur. Das tönt sehr Plattitüde, aber es ist wirklich so. Also, die Gegenwelt zum vielleicht hektischen, digital geprägten, schnellen Inhaltsverschieben, viele Tasks. Ich gehe joggen in der Natur, aber ich bin auch sonst in der Natur gern und immer wenn ich arbeite, in die Gegenwelt einzutauchen, das erdet auch im wahrsten Sinn vom Wort.
Ja.
Kann man auch gut in einer Familie mit zwei kleinen Kindern und das kann man gut kombinieren.
Ja. Ja, schön. Die nächste Frage ist fast wegen eine klassische Bewerbungsfrage, so à la, wo siehst du dich in 5 Jahren? ich habe es ein bisschen charmanter formuliert oder versuche es zumindest charmanter zu formulieren. Was sind denn Dinge oder Themen, die du noch als CEO von Jungformat erreichen möchtest?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, gerade aktuell. Wir haben als Marken eine starke Internationalisierung am Laufen. Wir merken, Themen werden nicht gerade globaler, aber sicher halten nicht an der Grenze von einem Land an. Talent nicht, unsere Kundinnen und Kunden nicht. Also wir versuchen gerade, wir sind weltweit etwas mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind in verschiedensten Kulturkreisen tätig, also natürlich schwergewichtig in Europa, historisch, aber auch in den USA, in Asien. Und wir sehen noch ganz viel Potenzial, wo noch nicht ausgeschöpft ist, wo wir als Organisation einfach noch nicht arbeiten heute. Also wir denken natürlich in der Länderlogik immer noch, auch wenn wir jetzt uns vornehmen, das weniger zu machen und das in dem Projekt auch schon so ist. Aber rein so als Organisation sind wir noch sehr ländergebunden. Wir tauschen Talent und Chancen, die Talent mitzubringen, noch nicht so intensiv aus, wie wir das gerne würden. Wir fokussieren die Expertise noch nicht genug gut. Das ist ein Bestreben, wo wir merken, wir haben heute ein Kompetenzzentrum für AI in Stuttgart. Wir haben ein Beauty-Kompetenzzentrum, wir haben ein Sportkompetenz, also mit verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Ausprägungen. Und das Konzept funktioniert sehr gut, das wollen wir weiter pushen. Und ich bin 52, bin Partner von der Agenturgruppe. Der Markt ist in Bewegung, also es gibt ganz viele Challenges nach vorne. Mein Job ist heute überhaupt nicht mehr der gleiche wie vor 12 Jahren. Darum, ich sehe da ganz viel in 5 Jahren, was ich erreichen kann. Auch als im Moment sehr fokussiert auf die Schweiz tätige Mensch. Die Schweiz kann da ganz viel einbringen. Auch vielleicht die typisch schweizerische Bescheidenheit auch punktuell abzulegen und zu sagen, hey, das können wir. Lass uns das machen. Wir haben da ganz viel zu bieten. Das ist ein Ziel, das ich schon nur die nächsten paar Jahre sehe. Und natürlich, jetzt, wenn wir noch weiter auszielen wollen, wir haben als Agenturgruppe 30 Jahre hinter uns, die sehr erfolgreich waren. Die Welt vor uns sieht ganz anders aus, als sie hinter uns aussieht. Und das ist natürlich meine persönliche Challenge, den Erfolg irgendwie auch in dieser neuen Welt so können weiterzutreiben. Mhm. Und mit anderen, wir haben das punktuell berührt, es braucht andere Sachen, je nach vorne, als wir in der Vergangenheit gebraucht haben. Aber als lernende Organisation und als Kollektiv von so handelnden Personen, die ich glaube, die das mitbringen, dann sind wir fähig, das auch nach vorne zu liefern. Mhm.
Ihr wart ja lange eigentlich in der Dachregion unterwegs und in die Internationalisierung, die du da ansprichst, die kam ja dann erst später und ist jetzt so ein bisschen am Laufen und immer größer werden. Trotzdem war es ja für eure Arbeit immer schon mega wichtig, die Trends zu erkennen, gesellschaftliche Veränderungen zu erkennen. Was ist da so dein Trendradar? Wo holst du deine Infos her?
Ja, was ich sehr gerne mache, ist, das ist hier so ein bisschen platt, aber Firmenpsych. Ich liebe sie anderen Unternehmen. Also jetzt nicht nur bei Kundinnen und Kunden, sondern ganz generell. Ich bin Mitglied in so in Branchenorganisationen, bei Rotary, und man macht in diesem Kontext auch viel so Statistour und Firmenpsych. Das ist für mich eine super Inspiration. Also das hat jetzt gar nicht nur mit Kommunikation zu tun oder mit Werbung oder mit Marketing, sondern auch sehr viel mit Unternehmensführung. Wie machen Unternehmen in bestimmten Branchen, warum sind die erfolgreich? Wie machen die das? Was haben die für Konzepte? Aber auch banale Sachen, wie haben die ihres, Vorschlagwesen organisiert? Also, einfach, also es ist nicht immer gerade nur high strategic, sondern zum Teil auch einfach sehr operativ. Das gibt mir nicht nur Inspiration, es gibt mir auch Lust am Thema. Einfach, wenn ich sehe, wow, beeindruckend, kann man übertragen oder beeindruckend begeistert mich, dass ich das mache, kann ich nichts davon übertragen. Ich war auch schon in China, in Korea so, auf so Touren. Lässt sich da relativ wenig übertragen jetzt auf uns, weil es ein anderer kultureller Kontext ist oder eine andere Ausgangslage schon überhaupt. Aber trotzdem ist es inspirierend. Also das ist ein Pilot, dann gehe ich auch gerne auf Events, so Branche, aber auch branchenfremde Sachen. Wo Leute ihre Überzeugung teilen, da kann man ein bisschen filtern, was ist für mich jetzt gerade relevant, aber man lernt auch aus Beispielen, die einem nichts direkt sagen, trotzdem immer. Und dann natürlich das, was alle machen wahrscheinlich. Man hat ja genug Informationen, muss nur die richtigen Sachen rauspicken. Was ich versuche, ist, privat nicht nur Fachliteratur zu lesen, sondern ich versuche bewusst auch Sachen zu lesen, die jetzt nicht aus meinem Fach ist. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Geschichtswissenschaft, aus der Historie zu lernen, Biografien zu lesen. Aber zum Teil auch einfach, also Feuilleton. Also nicht jetzt nur gerade Sachliteratur, sondern auch vielleicht auch einfach zeitgenössisches. Und aus solchen Sachen für mich irgendwie Erkenntnis zu ziehen. Also wir haben ja, das ist das Privileg von unserer Zeit, wenn ich wie so mit, wieso nicht, 10, 11, bin ich begeistert gewesen und habe Zeitungsartikel gesammelt und ausgeschnitten und in Ordner abgelegt. Und das war natürlich brutal begrenzt gewesen, im Vergleich zu welche Content-Flut, habe ich schon mal gesagt heute, aber ich meine es jetzt sehr positiv, nichts ist limitiert. Also ich kann Leute treffen, indirekt, die erzählen, was sie gemacht haben und kann von dem Scheiben abschneiden. Es ist alles unlimitiert und es liegt ja nur an mir, das irgendwie wahrzunehmen und das Relevante für mich von dem zu trennen, was mich nicht jetzt direkt betrifft.
Okay, ja, also ich hätte noch 100 Fragen, Roman. Wir müssen einfach ein bisschen auf die Uhr schauen. Das wird jetzt schon die längste Folge, die wir je hatten, aber das muss gar nicht schlimm sein. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer gerne stelle, und zwar: Was wünschst du dir von unserer zukünftigen Arbeitswelt?
Genau, das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt, jetzt außerhalb von einem Podcast, weil ich glaube, wir sehen eine grosse Beschleunigung in der Arbeitswelt oder generell in der Welt, in der Gesellschaft. Und trotzdem haben wir so ein industrielles Verständnis von Arbeit oft oder so. Man geht zur Arbeit und kommt von der Arbeit und dazwischen muss alles sein. Und es ist natürlich schon so, dass vieles von diesen Belastungen, die entstehen durch das, auf dem Buckel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgetragen wird. Und ich glaube, wir müssen als Arbeitsgesellschaft sicher noch reifer werden im Umgang mit dem. So, was ist zumutbar? Wir müssen schlauer werden. Ich sehe an mir selber, aber ich sehe es auch rund um mich, schon noch so Mechanismen, die ich geprägt sind. Wenn es schneller geht, muss man einfach mehr machen. Effizienz gewinnen und so. Und ein fünftes Rad am Wagen macht das Auto nicht schneller. Vielleicht ist es ein anderer Weg, wie man damit umgeht und wie wir uns besser aufstellen, schlauer werden im Bewältigen von Aufgaben. Und da wünschen wir uns als Arbeitsgesellschaft, dass wir vielleicht noch mehr aus dieser industriell geprägten Logik rauskommen. Mhm. Was das konkret heisst in den nächsten Jahren, ich weiss es auch nicht, das ist ein Grundgefühl, weil ich hatte den Eindruck, viele Leute leiden noch unter dieser Anforderung, die auf uns zukommt. So. Und das macht uns der umgekehrt ja wieder nicht gut. Und ich habe mal von meinem Superheld Wiki geredet, eingangs. Und ich finde, das ist vielleicht jetzt gleich noch eine Analogie wert. Vielleicht mehr trommeln oder schneller rudern oder härter kämpfen ist nicht immer der Weg zu mehr Erfolg als Gesellschaft, sondern vielleicht braucht es eben den schlauen Weg, der überraschend ist.
Sehr schön. Ich glaube, damit können wir schließen und somit schließt sich auch wieder der Kreis. Mit Wiki sind wir gestartet und mit Wiki beenden wir hier die gemeinsame Folge. Lieber Roman, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit hier und den Besuch hier in der Work Factory. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war hier wieder einiges mit dabei, tolle Inspiration, und euch wünsche ich natürlich weiterhin gutes Einleben im neuen Büro und alles Gute.
Danke, Roman.
Mach's gut.